Herzlich willkommen zu meinem Vortrag der Einführung in SE Linux. Ist, wie gesagt, nicht das gleiche wie der ursprüngliche Vortrag, aber dem doch, naja, zumindest im Security-Bereich. Über mich selbst, mein Name ist Robert Scheck. Ich bin bei Fedora hobbymäßig engagiert und dort eben in verschiedenen Teams, sei es als Packager, um dort Pakete bei Bedarf anzupassen, oder eben auch, um als Ambassador Fedora zu repräsentieren. Wenn es dann auch tiefergreifende Fragen oder so gibt, ich bin auch den ganzen Tag unten am Fedora-Stand. Abgesehen davon, ja, verwende ich meine freie Zeit, um zu irgendwelchen Projekten zu contributen und entwickle da auch selber Software. Ja, die ganze Präsentation selber ist dann auch später nochmal online verlinkt, zum einen beim CLT selbst, als auch dann auf der Wikipage. SE Linux, das ist generell ein Security Enhanced Linux, also ein sicherheitserweitertes Linux. Was bedeutet das? Es ist Bestandteil des Linux-Kernels und generell kann man es als Referenzimplementation aus über 10 Jahren Forschung der NSA im Sicherheitsbereich sehen. Technisch gesehen ist es die Implementation des Flask-Konzepts, also des Flux Advanced Kernel Security. Das bedeutet letztendlich einfach die Zugriffskontrolle auf Ressourcen im Sinne von Mandatory Access Control. Ja, maßgebliche Entwicklung, wenn ich sage Referenzimplementation aus Forschungsarbeit der NSA. Die NSA hat da natürlich auch viel dran mitentwickelt und Red Hat als US-amerikanisches Unternehmen und vor allem dann auch als Linux-Distributor hat dort sehr viel Zeit und Geld reingesteckt. Das Schöne an SE Linux, es ist im Linux-Kernel und damit auch unter der General Public License lizenziert und damit auch frei verfügbar. Bevor wir zu SE Linux selbst kommen, müssen wir ein bisschen in die Berechtigungen von Linux reinschauen. Das bedeutet ein Blick auf die Linux-Zugriffskontrolle. Was bedeutet das unterm Strich? Letztendlich Kernelüberwachung, Prozesse, also laufende Programme und den Zugriff auf Ressourcen, also alles, was sich im Dateisystem findet. Typisches Beispiel, der Apache-Webserver-Prozess kann seine Webseitendateien lesen, aber eben nicht die etc/shadow. Die ganz normalen Dateisystemberechtigungen verbieten das. Wie werden diese Entscheidungen getroffen? Über die sogenannte Standardzugriffskontrolle. Das bedeutet, genau diese Attribute auf den Dateien im Dateisystem oder auf den Verzeichnissen, über diese Zugriffsbits, die es dann eben ja, lesen, schreiben, ausführen, für Benutzergruppe und andere gibt, beziehungsweise dann bei Prozessen die Benutzer und die Gruppen und dort eben unterscheidet man auch wieder zwischen real und effektiv. Die ganze Richtlinie ist generell im Linux-Kernel hardcoded und kann damit auch nicht ohne weiteres verändert werden. Das heißt, wir sind einfach immer auf dieses Schema festgelegt. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ich habe einen Firefox-Prozess, einfach mal hier so einen Auszug aus einem PSAUX. Und ich habe meinen Private SSH-Key. Firefox, kann Firefox diesen Schlüssel lesen? Ja, zwangsläufig. Es sind nämlich die entsprechenden Berechtigungen vorhanden. Firefox läuft als mein Benutzer und der Schlüssel gehört auch meinem Benutzer. Ja, normalerweise ist es zwar nicht der Fall, dass der Firefox die Notwendigkeit hat, meinen privaten SSH-Schlüssel zu lesen, aber wenn dem so ist, dann ist es halt unter Umständen desaströs. Oder wenn es sich um meinen SSH-Schlüssel handelt, dann sehr wohl. Letztendlich basiert der Zugriff einfach auf den Benutzerrechten. Und das führt einfach zur Erkenntnis, die bestehenden Benutzerrechte sind nicht immer spezifisch genug. Denn der Kernel kann einfach nicht unterscheiden, handelt es sich bei dem Zugriff um einen Benutzer, der auf diesen Schlüssel zugreift, oder handelt es sich um eine Anwendung? Ja, und da die Anwendung mit den meinen Rechten läuft und das Konzept nichts anderes kennt, haben wir genau dieses Problem. Hinzu kommt, ein Prozess kann auch die Attribute ändern. Beispielsweise Evolution oder Thunderbird kann Warspool-Mail Robert als simples Beispiel zwar lesen, und normalerweise kann das auch nur mein Benutzer lesen, aber gesetzten Falles, der Prozess ändert die Rechte. Ja, dann können es eben alle auf dem System lesen. Bedeutet, ein Prozess kann die Sicherheitsrichtlinien ignorieren bzw. anpassen. Und das Ganze ist eben auf Basis der benutzerbestimmbaren Zugriffskontrolle, die sich dann als Discretionary Access Control, als DAC, eben herausstellt. Hinzu kommt, das Konzept kennt generell ja, zwei verschiedene Benutzer, nämlich die normalen und Root. Bedeutet, wir haben auch eine gewisse Gefahr von einer Rechteausweitung. Beispielsweise, wenn wir uns wieder ein Apache anschauen, ist ein schönes Beispiel für einen Serverdienst. Wenn man dort, wie auch immer, ausbricht, sei es irgendeine Lücke oder eine Fehlkonfiguration, ja, dann hat man eben Root-Rechte. Und damit kann man das ganze System kompromittieren. Ja, grundlegendes Problem dahinter ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, die minimalen Berechtigungen zu erzwingen auf irgendeine Art und Weise. Jedenfalls nicht so tief, wie man es bräuchte. Und die Standard-Linux-Zugriffskontrolle ist an der Stelle eben ja, ein Stück weit zu einfach. Deswegen als Lösung, wie könnte es auch anders sein, SE Linux. SE Linux führt weitere Zugriffskontrollen ein. Durch neue Sicherheitsattribute, die das Ganze einfach erweitern, feiner granulieren und die auch flexibler ist. Sie ist nicht hardcoded im Kernel, man kann sie anpassen. Die Durchsetzung erfolgt wieder durch den Kernel und an bestimmten Stellen auch durch Anwendungen und ist einfach dafür entwickelt worden, um Sicherheitsprobleme ja, von Haus aus zu adressieren. Und folgt dort natürlich auch dem Schema von Least Privilege, das heißt einfach die minimalen Berechtigungen bereitzustellen. Glücklicherweise transparent für die Anwendungen, für die meisten Anwendungen. Es gibt natürlich immer noch ein paar Eckstellen, wo SE Linux dann natürlich schon auffallen kann, insbesondere wenn es dann auch um fehlende Berechtigungen geht, wo man dann sich über SE Linux ein paar Gedanken machen muss. Die SE-Linux-Zugriffskontrolle hat generell drei Formen. Das eine ist das sogenannte Type Enforcement. Das ist der primäre Mechanismus, auf den werden wir auch noch tiefer eingehen nachher. Es gibt die rollenbasierte Zugriffskontrolle, basierend auf RBAC, also Role-Based Access Control. Und die Multilevel-Sicherheit, MLS oder auch MCS, auf die beiden letzteren, gehen wir auch noch ein Stück ein, aber wir gehen nicht zu tief ins Detail, weil man kann mit SE Linux sehr viel machen. Generell ist es SE Linux und die Berechtigungen konfigurierbar, und zwar über eine Test? Ah, ich habe es nochmal aus und angemacht. Okay. Neustart hilft scheinbar auch an anderen Stellen. Diese Richtlinien gibt es in vorgefertigter Form. Standardmäßig von den Distributionen meistens dabei sind Targeted, MLS und Minimum. Das sind einfach verschiedene ja, Richtliniensätze, auf die man aufbauen und setzen kann. Was der Unterschied zwischen denen ist, schauen wir uns auch nachher noch an. Und ganz, ganz wichtig für SE Linux ist, jeder Zugriff wird standardmäßig verweigert, wenn er nicht erlaubt wird eben. Was bedeutet das? Ich habe die Sicherheitsattribute vorhin angesprochen, die auf Ressourcen und Prozesse angewendet werden. Test? Okay. Dann machen wir das vielleicht halt noch ein paar Mal. Also die Prozesse und Dateien bekommen alle einen Sicherheitskontext, der immer aufgebaut ist im Schema Benutzer, Rolle, Typ, Level. Und die sind jeweils einfach durch einen Doppelpunkt getrennt. Das Schlüsselfeld ist der Typ, also hier zum Beispiel Firefox-T. Das wird für das Type Enforcement verwendet. Und die anderen drei Felder sind für Kann das sein, dass einfach der Akku leer ist und es immer ausgeht? Ah, okay. Okay, danke schön. Die restlichen Felder finden Anwendung für die Role-Based Access Control und für die Multilevel-Sicherheit. Ja, Kontexte, schön und gut, aber man muss sie auch anzeigen und setzen. Um sie zu setzen, sind verschiedene Tools modifiziert worden. Üblicherweise gibt es dort die Z-Option. Beispiel ist PSAUX und da kann man einfach noch ein großes Z anhängen oder auch in LS. Und wenn man sich das mal in einem Beispiel anschaut auf der Konsole, dann sieht man einfach genau diesen Kontext auf den Dateien. Das Type Enforcement basiert, wie vorher auch schon angedeutet, einfach auf dem Typ und ja, wird natürlich nicht nur auf die Ressourcen, sondern auch auf die Prozesse angewendet und repräsentiert einfach als elementares Element alle sicherheitsrelevanten Informationen. Beispielsweise SWD als Beispiel anschaut, Dankeschön. Dann läuft er eben im Kontext PassWDT. Schauen wir uns den Sicherheitskontext mal noch ein Stückchen genauer an. Da gibt es als erstes das Benutzerfeld, in meinem Fall Robert U. Das muss nicht dem Benutzer entsprechen, ist aber in der Praxis oftmals der Fall und endet in den allermeisten Fällen dann auch mit Unterstrich U. System U, irgendwas unterstrich U. Hat jedoch keine Verwendung in der Targeted-Richtlinie, sondern dann eher bei RBAC. Natürlich auch hier die Vererbung auf Basis des Elternverzeichnisses bzw. auf Basis des Prozesses. Und eine Besonderheit noch, wenn ein Systemprozess eine Datei anlegt, dann erhalten die den Kontext System U. Einfach damit man das auch unterscheiden kann. Das zweite Feld ist das Rollenfeld. Das ist insbesondere für die rollenbasierte Zugriffskontrolle RBAC in Verwendung. Das Ganze schränkt das natürlich auch weiter ein, gerade was Type Transitions anbelangt, also den Wechsel von Sicherheitskontexten und wird auch zusammen mit dem Type Enforcement also ja, verwendet. Endet auf Unterstrich R und ja, natürlich wie beim Benutzer auch, nicht zwangsläufig immer mit minus R, Unterstrich R, aber meistens. Ressourcen erhalten standardmäßig Object underscore R, das ist auch wieder einfach der Standard, wenn es von einem Systemprozess kommt und die Rolle findet man vor allem in der MLS-Richtlinie. Gängige Beispiele daraus, die dann auch schon teilweise vorhanden sind, je nachdem, wie umfangreich die MLS-Richtlinie ist, ist StuffR oder SecAdminR. Und nachdem wir Type Enforcement hatten, springen wir einfach zum MCS bzw. MLS-Feld. Das ist die Multilevel-Sicherheit, MLS bzw. Multikategorie-Sicherheit. MCS, weil es auf Englisch halt Category heißt. Das letzte Feld wird in der Targeted-Richtlinie auch oftmals einfach versteckt, weil es dort gar keine Anwendung hat. Und für so ein kleines Feld wie S0 an der Stelle, wie es da steht im Beispiel, ist es doch recht komplex, weil es kann entweder ein einzelnes Level angeben oder einen ganzen Bereich. Ein Bereich wird dann auch ein bisschen ja, aufwendiger geschrieben. Da man sich unter den Zahlen nicht so viel vorstellen kann, wird das Ganze auch üblicherweise mit irgendwelchen Labels übersetzt. System High, System Low oder auch einfach eigenen Labels. Ein Beispiel dafür habe ich nachher auch noch. Entschuldigung. Ja, nochmal zusammenfassend bei den Sicherheitsvorteilen. Der Zugriff basiert auf Benutzer- und auf Anwendungsfunktionen und Berechtigungen. Da wird es einfach mit dem zusätzlichen Sicherheitskontext unterscheiden. Und die Type Transitions kümmern sich um die ganzen Prozessketten. Wir haben standardmäßig absolut minimale Berechtigungen, was für den Typ erlaubt ist. Und sie stellen damit sicher, dass der Apache nur seine Webseiten lesen darf. Und eventuelle Rechteausweitungen sind durch die Policy eben auch streng kontrolliert, weil man eben explizit das erlauben muss. Die Richtlinien. Da fangen wir einfach mit der MLS-Richtlinie an, weil in die gehen wir nachher eh nicht tiefer rein, weil da wird es dann kompliziert. Und dann sprengen wir hier den Rahmen. Die MLS-Richtlinie folgt Bell La Padula. Das ist ein Modell, das man beispielsweise in Sicherheitsbehörden oder auch im Krankenhaus anwenden könnte. Vertrauliche Informationen sollen nicht an nicht vertrauenswürdige Personen weitergegeben werden können. Bedeutet, jemand, der nicht die gleiche Sicherheitsfreigabe hat wie ich, sondern eine schlechtere, darf nicht auf meine Dateien zugreifen können. Aber jemand, der mehr Sicherheitsfreigaben wie ich hat, darf natürlich auf diese zugreifen. MLS ist vom Konzept her für Serversysteme gedacht, da es sich für die Berechtigungen sehr gut für File-Server einfach eignet. Deswegen ist die Richtlinie auch so geschrieben, dass sie sich nicht um X kümmert, das heißt, sie haben dafür keine Unterstützung und generell umfasst sie natürlich dann damit auch nur wenige Dienste und nicht die ganzen Desktop-Applikationen. Dass man es mit der MLS-Richtlinie auch weiterbringen kann, hat Red Hat in Zusammenarbeit mit IBM 2007 bereits schon bewiesen und haben damit auch verschiedene Standards bzw. Zertifizierungen erreicht. Ja, falls es jemanden interessiert. Das sind verschiedene Standards, die sehr ausführlich beschreiben, wie etwas im Sicherheitsbereich abzulaufen hat. Die sehr häufig verwendete Richtlinie ist Targeted. Die findet sich auch in den meisten Linux-Distributionen, wenn SE Linux zum Einsatz kommt, als Standard. Sie ist ein bisschen anders, als wir das vorhin hatten. Wir erinnern uns, alles, was nicht erlaubt ist, wird verboten. Die Targeted-Richtlinie weicht das ein bisschen auf. Und zwar werden nur die Prozesse eingeschränkt, die Targeted, also die man im Fokus hat. Bedeutet, wenn ich eine Anwendung habe, die nicht in der Policy erfasst wird, dann würde die laufen oder dann läuft die, als hätte ich keinen SE Linux am Laufen. In den Anfangszeiten von SE Linux hatte man den Versuch gewagt, wirklich das durchzusetzen, alles zu verbieten und nur explizit zu erlauben, was für die Anwender nicht sehr erfreulich war, was dann auch dazu geführt hat, dass die Anwender SE Linux ausgemacht haben. Diese Erkenntnis ist auch dann vielen hängen geblieben. Mit der Targeted-Richtlinie, die man einige Zeit später eingeführt hat, ist dieses Verhalten einfach nicht mehr gegeben. Bedeutet beispielsweise, mein CAPS auf dem lokalen Rechner ist sehr wohl von SE Linux in die Richtlinie gezwängt, während meine selbstkompilierte lokale Anwendung im Home-Verzeichnis überhaupt nicht von SE Linux angefasst wird. Diese sogenannten uneingeschränkten Domains haben natürlich auch andere Labels, wenn wir auf den Sicherheitskontext achten. Da gibt es Unconfined T für Benutzerprozesse und Systemprozesse laufen standardmäßig, also wenn man einen Systemdienst hat, der nicht von der Policy abgedeckt wird, in initRCT. Wenn man einen Dienst als normaler Benutzer startet und keine weitere SE-Linux-Konfiguration hat, dann findet durch die Type Transition auch einfach der Wechsel von unbegrenztem Zugriff auf den eingeschränkten Zugriff der Policy statt. Also in dem Fall von Unconfined T auf HTTPDT, wenn man den Apache wieder verwendet. Das Ganze muss natürlich auch ein Stück weit konfiguriert werden. Die Konfiguration findet sich immer in etc se Linux. Da haben wir die generelle Config-Datei, die wir uns dann auch hier unten anschauen, und unter demselben Verzeichnis liegen die verschiedenen Richtlinien. Auf meinem System sind beispielsweise MLS und Targeted installiert. Die etc se Linux Config enthält letztendlich Richtlinie und Modus. Bedeutet, möchte ich se Linux erzwingen oder möchte ich es deaktivieren oder möchte ich einfach auf den Warnmodus schalten. Das heißt, ich habe se Linux zwar aktiviert, erzwinge aber die ganzen Berechtigungen nicht, sondern warne lediglich. Das hilft beispielsweise, wenn man neue Policies ausprobiert, neue Konfigurationen testet oder auch einfach, wenn man ein bestehendes System auf se Linux umstellt, da man einfach sieht, was würde denn alles verboten werden und hätte ich irgendwelche Probleme. Unten dann noch entsprechend der Typ, bei dem man in einem Fedora zumindest zwischen Targeted und MLS wechseln kann. Die ganzen Konfigurationsdateien sind auch nicht wirklich distributionsspezifisch. Die sehen auf den Distributionen üblicherweise sehr ähnlich oder gleich aus. Klar, jeder Distributor hat so seine Anpassungen da drin. Ich mache es am Beispiel von Fedora, weil Fedora eben ja meine Linux-Distribution ist, wenn ich das so sagen kann. Wenn wir uns jetzt einfach mal innerhalb von der Policy bewegen, also innerhalb der Targeted Policy, dann haben wir dort verschiedene Verzeichnisse. Zum einen ein Verzeichnis für die ganzen Standardkontexte. Dann haben wir ein Verzeichnis für die Module. Ein Verzeichnis für die kompilierte binäre Sicherheitsrichtlinie. Also aus diesen menschenlesbaren Richtlinien wird dann auch eine binäre Richtlinie kompiliert, die in den Kernel geladen wird. Wenn MLS oder MCS verwendet wird, gibt es dort natürlich auch eine Datei, in der ein Mapping vorhanden ist zwischen S0 und so weiter und System High. Und bei Benutzern gibt es auch ein Mapping zwischen meinem Linux-Systembenutzer und dem SE-Linux-Benutzer, der im Sicherheitskontext im Benutzerfeld verwendet wird. Man kann, abgesehen von der Konfigurationsdatei, auch am Bootprompt die Durchsetzung von SE-Linux übersteuern, beispielsweise auch deaktivieren. SE-Linux gleich 0, hat man ein deaktiviertes SE-Linux. Bedeutet im gleichen Zuge aber auch, dass neu erstellte Dateien keinerlei Kontext mehr haben. Und wenn man später doch wieder sich entscheidet, SE Linux anzumachen, dann muss man das Dateisystem mit den Sicherheitskontexten nochmal neu versehen, also relabeln. Wenn man verhindern möchte, dass die SE Linux Richtlinie durchgesetzt wird, kann man das mit Enforcing gleich 0 am Bootprompt triggern. Ja, Permissive Modus an der Stelle eben, ähnlich wie in der Config-File. Oder genauso wie in der Config-File, nur eben am Bootprompt schon eingestellt. Und eventuell hat man noch abweichende Fehlermeldungen zu Enforced. Warum das passieren kann, da gehen wir nachher nochmal in einem separaten Slide drauf ein. Was es seit vielen Jahren auch gibt, sind einfach zusätzliche Manpages für Prozesse wie Apache, Samba. Dort werden die verschiedenen Typen beschrieben. Insbesondere, wenn es sich um verschiedene Dateisystemtypen handelt oder eben auch verschiedene Trigger, die man in der Policy aktivieren oder deaktivieren kann. Auf diese Trigger gehen wir nachher auch nochmal ein Stückchen ein. Ich hatte schon angesprochen, modifizierte Systemwerkzeuge. Wir brauchen es, um die Kontexte sehen und verwalten zu können. Generell ist immer Z die Antwort bei allen Core-Utilities, LS, ID, PS, LSOff, NetStat und so weiter. Auch Sachen wie rsync sind natürlich modifiziert. Oder wie man auch hier sieht, CP, Move, Install. CP hat hier ein bisschen eine Sonderrolle, wenn wir an CP-A denken. Die behält natürlich auch hier den ursprünglichen Kontext bei und setzt nicht den Zielkontext. Während es bei einem normalen CP nicht der Fall ist, dort wird der Kontext des Zielverzeichnisses auf Basis des Elternverzeichnisses gesetzt. Move behält einfach immer den Kontext bei, egal wo ich die Datei hinschiebe. da ist es dann auch egal, welche File-Kontext im Zielverzeichnis sind. Install hält sich an die Standardkontexte, die in der Konfiguration hinterlegt sind. Und dann gibt es noch den Restore-Kondi. Das ist ein Dienst, der kümmert sich um erneutes Setzen von Kontexten, beispielsweise etc. resolve-conf. Es gibt diverse grafische Utilities, die darauf hantieren. Und der Restore-Kondi kümmert sich darum, den Kontext einfach wieder zurückzusetzen. Ist auch konfigurierbar, das heißt, man kann auch Dateien, bei denen sich der Kontext eventuell häufiger ändern könnte und man das nicht möchte, damit wieder überschreiben, gerade wenn es Anwendungen gibt, die den Kontext ändern. Ansonsten haben wir natürlich noch diverse Kommandozeilenbefehle. Libse Linux ist generell die Bibliothek auf dem System, heißt je nach Distribution vielleicht auch ein bisschen anders. Und bei den Kommandozeilenwerkzeugen haben wir getEnforce. Das meldet einfach zurück, ob wir die Sicherheitsrichtlinie gerade durchsetzen oder nicht. Oder ob wir SE Linux gar ganz deaktiviert haben. Ja, getEnforce, dann gibt es auch ein setEnforce. Mit dem kann ich temporär oder zur Laufzeit die Sicherheitsrichtlinie erzwingen oder auf permissive schalten, also auf Warnmeldungen. Wenn ich das Ganze in Skripten verwenden möchte, muss ich kein Output parsen, sondern ich kann auch einfach SE Linux enabled verwenden. Das arbeitet mit Return Codes. Match Passcon zeigt mir den standardmäßigen Kontext, wenn ich mich in irgendeinem Verzeichnis befinde. Und AVC Stat zeigt Access Vector Statistiken, Zugriffsdetails über erlaubte bzw. verbotene Zugriffe. Falls es Entwickler hier gibt, gibt auch abgesehen von der C-Schnittstelle Python- und Ruby-Schnittstellen, wobei ich noch keine Applikation gesehen habe, die tieferen Gebrauch von den Ruby-Schnittstellen macht, sondern das meiste ist dann Python, gerade in Fedora jedenfalls. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele weitere Utilities. Auf die gehen wir jetzt nicht alle im Detail ein. Vielleicht noch Audit to Allow und Audit to Why, die helfen, SE-Linux-Meldungen anzuzeigen und zu verstehen. Und SE-Module, irgendwas, hilft bei der Verwaltung von Modulen, wenn man zum Beispiel eigene Module entwickelt. Wir hatten es vorhin schon, AVC, den Access Vector Cache. Und zwar werden Verbotsmeldungen über Zugriffe protokolliert, entweder in Varlog Messages oder in Varlog Audit Log. In Varlog Audit Log jedoch nur mit dem Audit-Dienst. Das ist einfach ein Systemdienst, der sich um SE-Linux-Meldungen kümmert, der eventuell dann auch noch weitere Prozesse auslöst, beispielsweise eine E-Mail-Benachrichtigung über verbotene Zugriffe. So sieht dann auch so eine typische Meldung aus. Die enthält letztendlich die Zugriffsart, den Prozess, Dateisystem, Inode und natürlich auch den Kontext, wer versucht hat, worauf zuzugreifen. Wenn wir nochmal auf das Apache-Beispiel zurückkommen, wird es wahrscheinlich ein Stückchen eindeutiger. Der Zugriff auf eine Datei im Home-Verzeichnis, die nicht mit Kontexten für ein Apache gekennzeichnet ist, wird einfach verboten. Generell entstehen natürlich diese Meldungen aus verschiedenen Gründen. Falscher Kontext, so wie im zweiten Beispiel. Der Prozess läuft im falschen Kontext. Ein Fehler gar in der Richtlinie oder ein Teil der Richtlinie, der noch nie getestet worden ist. Oder eben auch, habe ich auch schon in der Praxis gesehen, wirklich ein Einbruchsversuch, der natürlich dann, ja, dafür dann genau diese Meldungen auch auslöst. Wenn man die Meldungen sich genau anschauen möchte, gibt es, wie vorhin schon angesprochen, Audit to Allow. Das ist vor allem auch ein Werkzeug, mit dem man Allow-Regeln für die Policy erzeugen kann. Der erzeugt dann einfach auf Basis des Audit-Logs hübsche Regeln wie diese, die man in die Policy übernehmen kann. Audit to Why liefert eine Beschreibung oder gibt Aufschluss darüber, warum ein Zugriff nicht gestartet worden ist. Für einen klassischen Endanwender ein bisschen kryptisch. Wenn man allerdings Richtlinien selber schreiben möchte oder ergänzen möchte, erweitern möchte, dann kommt man da nicht ganz drum herum. Gängige Meldungen sind Sachen, bei denen es sich um File T handelt. Ja, das sind üblicherweise Dateien, die erzeugt worden sind, während SE Linux deaktiviert war und kein Relabeling stattgefunden hat. Lösung ist einfach, Dateisystem nochmal neu labeln, also mit Kontexten versehen. touch/.autorelabel und neu starten. Die Init-Skripte prüfen auf die Existenz dieser Datei und führen dann entsprechend das Relabeling durch. Bei einer neuen Festplatte, die man hinzugefügt hat, kann man das auch einfach mit einem Restore-Con auslösen. Nicht zu verwechseln mit dem Restore-Con-D. Das ist ein Daemon, der sich um bestimmte Sachen kümmert und nicht einfach so angewendet werden kann. Default-T ist ebenfalls ein Labeling-Thema. Entweder auch wieder mit Restore-Con oder einem Massen-Relabeling lösen oder eben, wenn es nur kleine Sachen sind, mit CH-Con. Viele ähnliche Nachrichten zur gleichen Datei deuten üblicherweise auf ein Labeling-Problem hin. Klassisches Beispiel, wenn ich eine Datei aus meinem Home-Verzeichnis als Root nach etc/resolve verschiebe, gibt es diverse Zugriffsfehler auf den Kontext, der in meinem Home-Verzeichnis herrscht. Lösung ist dann natürlich einfach ein Restore-Con, der den Originalkontext wiederherstellt. Das sind auch so die häufigen Probleme, auf die Benutzer stoßen, wenn sie SE Linux das erste Mal verwenden. Man hat eine Datei irgendwo in einem temporären Verzeichnis, schiebt die dann hin und dann gibt es Zugriffsprobleme. Also da ist RestoreCon in den allermeisten Fällen dann das Maß der Dinge dafür. Ein hilfreiches Tool für Endbenutzer ist das SE Linux Troubleshoot Tool. Das wertet die AVC-Meldungen des Auditdienstes aus, hat auch eine kleine Plugin-Datenbank für gängige Probleme und enthält da auch gewisse Lösungen dafür, also Lösungsvorschläge, die auch mit Wahrscheinlichkeiten abgewägt werden. Man kann da dann auch die E-Mail-Konfiguration dabei triggern, also sich beispielsweise Benachrichtigungen schicken lassen oder auch über Sockets dann irgendwelche anderen Dienste darüber benachrichtigen. Grafisch sieht es dann so aus. Ich habe verschiedene Vorschläge und verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Was mir natürlich passieren kann, ist, es fehlt die AVC-Meldung, aber es geht trotzdem nicht. Dann bleibt der Versuch auszuprobieren, funktioniert es denn, wenn ich die Policy zumindest auf Permissive runtersetze, also auf den Warnmodus schalte. Wenn es dann funktioniert, haben wir das Problem, dass wir eine Don't-Audit-Regel laufen. Don't-Audit-Regeln gibt es einfach, weil nicht alle Entwickler ihre Software richtig schreiben oder sie korrigieren, wenn sie darauf hingewiesen werden. Gängiges Beispiel sind geleakte File-Descriptors, bedeutet, wenn eine Applikation einfach irgendeinen File-Descriptor nicht wieder schließt und sich irgendwelche Subprozesse mitstartet, dann bleibt den Entwicklern nicht viel anderes übrig, bei einer SE Linux Policy als ein Don't Audit zu setzen und zu sagen, ja, der Zugriff wird einfach nicht erlaubt, aber wir wollen auch nicht jedes Mal darüber benachrichtigt werden. Das Ziel wäre, irgendwann eine Policy ohne Don't Audit Regeln zu haben, aber da müsste der ein oder andere Upstream Entwickler auch über seinen Schatten springen und die Software vollends korrigieren. Auf aktuellen Linux Systemen muss man dann eben einfach hergehen und das Don't Audit deaktivieren. Dafür gibt es auch einen schönen Kommandozeilenbefehl. Und wenn man ältere Systeme hat, die beispielsweise Red Hat Enterprise Linux 5 sind, ja, dann muss man eben noch ein paar andere Befehle verwenden, da die Funktionalität mit Disable Don't Audit neuer ist. Wenn man Kontexte selbst verwalten möchte, oben schon zuvor schon angesprochen, chcon, und dann gibt man dort den Kontext an und das Ziel, und das Ganze kann man auch rekursiv machen, an chmod oder chown angelehnt. Es gibt noch customizable Types, bei denen kein Relabeling erforderlich ist. Und wenn man das Mass Relabeling braucht, weil es zu viel ist und es auch verschiedene Berechtigungen sind, dann mit dem Mass Relabeling. RestoreCon hatten wir auch vorhin schon, arbeitet auf Verzeichnis- oder Dateiebene. Was der Bootprozess macht, wenn man ein Mass Relabeling anstößt, ist Z-Files. Was es auch gibt, ist Fix-Files. Das ist einfach ein Wrapper. Dem kann man beispielsweise auch den Namen eines RPM-Pakets oder eines Debian-Pakets übergeben und alle Dateien, die in diesem Paket sind, werden dann beim Kontext zurückgesetzt. Ja, SystemConfig SE Linux ist ein grafisches Utility, das man dann auch für die Endanwender findet. SE Manage ist Bestandteil des größeren Frameworks, das ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, unter anderem eben Kontexte ändern und Standardkontext für Ressourcen anzeigen und ändern. MatchPathCon zeigt eben den Standardkontext der Ressource, den hatten wir auch vorhin schon mal gesehen. Kleine Änderung an der Policy, dafür gibt es Booleans. Da kann man einfach einen Trigger à la if-else einschalten. Kann man sich mit getcbool alle anzeigen lassen und mit setcbool setzen lassen. Wenn ich beispielsweise USB in virtuellen Maschinen erlauben möchte, im Hypervisor. Das geht auch grafisch, das ist nämlich das, was für viele spannender ist. Häkchen setzen und gut ist. Und es gibt auch ganz, ganz schön viele von diesen Flex, wie man sieht. Aber das sind alles kleine Trigger, die das Leben deutlich leichter machen. Modulare Richtlinie. Wir gehen jetzt nicht darauf ein, wie man Module baut. Das Ganze ist auf jeden Fall modular. Wenn jemand Module bauen möchte, kann er danach gerne noch auf mich zukommen. Und wir können da tiefer rein. Für eine Einführung geht es an der Stelle einfach zu weit. Ja, einfach mal so einen Blick noch drauf. Und auch das geht natürlich grafisch. Wenn man eine eigene Policy braucht oder erweitern möchte und die Booleans nicht ausreichen, Audit to allow hilft auch hier weiter, weil man kann hiermit auch einfach die Policy selbst erzeugen und anschließend in den Kernel laden. SE Manage, das Framework, das wir vorhin hatten, macht es ein Stück weit einfacher. Ohne das Framework müsste man eine eigene Policy, ein eigenes Modul schreiben. Mit dem Framework kann ich einfach sagen, erlaubt mir auch den Port 81 als HTTP-Port zu deklarieren. Ja, Mapping, das wir vorhin in den Config-Files hatten, zwischen Benutzern, SE Linux-Benutzern und Systembenutzern kann man konfigurieren. Dateikontexte dafür einpflegen und das natürlich auch grafisch machen. Auditieren mit dem Audit-D-Prozess, Warlock-Messages, D-Mask. Wichtig ist, wenn man eine vollständige Auditierung möchte, Audit 1 am Boot-Prompt. Da ist dann noch deutlich mehr drin. Ja, wenn es jemanden interessiert, die ganzen Sicherheitsstandards, die SE Linux alle erfüllt. Und wenn man in den AVC-Statistiken suchen oder sich die irgendwie auswerten möchte, gibt es dafür auch Tools mit einem Report. Da kann man einfach angeben, möchte ich nur fehlgeschlagene Zugriffe haben, möchte ich, welchen Zeitraum möchte ich, und man kann auch einfach danach suchen, auf Basis beispielsweise von einem Dienst. Ja, der Standardbenutzer hat aber weniger den Bedarf, in AVC-Policies zu suchen. Ja, damit sind wir auch so ziemlich am Ende der Präsentation. SE Linux einfach mal eine Chance geben, es benutzen, nicht deaktivieren damit einfach. Es schützt wirklich, Auf dem Heim-PC vielleicht eher weniger praktisch, aber auch dort gibt es Gefahren. Und letztendlich, es ist kostenlose Sicherheit auf NSA-Niveau, muss man einfach so sehen. Manche Firma müsste das uns viel dafür bezahlen. Wer noch ein bisschen weitergehen möchte, auf den Webseiten von NSA oder von Fedora gibt es beispielsweise noch tiefergreifende Dokumentation, die da auch nochmal in Details reingeht, wo wir einfach nur gestreift haben. Unabhängig davon gibt es auch noch Mailinglisten, wo sich sehr viele der Entwickler finden. Haben wir noch Zeit für Fragen, oder? Okay. Oder habe ich alle erschlagen? Ja.
Also ich kenne das ja alles überhaupt nicht. Und ich dachte, wie sitze ich hier rein, weil ich habe folgende Idee. Ich habe einen Prozess zum Beispiel zwischen Configs schlafen und ja, Config soll auf andere Sachen zugreifen dürfen und nicht. Was, wenn die Passwords hier wirken? Ist das damit möglich?
Also die Frage war, die im Dienst mit eigenen Konfigurationen ein bisschen einzuschränken. Okay, also es geht letztendlich darum, wirklich einen Dienst einzuschränken oder ein Programm einzuschränken. Ja, das funktioniert. In dem Fall läuft es dann darauf hinaus, die eigene Richtlinie zu schreiben. Genau, also Kontext setzen, da gibt es auch noch ein paar Werkzeuge dafür. Wir sprechen die nachher, glaube ich, an, das geht schon tiefer. Was ich in erster Linie mit dem Vortrag vermitteln wollte, war ein gewisses Interesse für SE Linux und ein paar Grundkenntnisse. Insofern, eigene Policy würde den Rahmen einfach sprengen. Ja.
Also anschließend genau auf diese Frage nochmal.
Ja.
Kann ich in einem bestimmten, also einen Prozess mit einem bestimmten Kontext starten?
Ja.
Könnte ich ja labeln für verschiedene Bereiche und starte dann diesen einen Prozess LXC in dem Fall eben mit Kontext A, mit Kontext B und mit Kontext C und dann würden die natürlich in verschiedenen Prozessen natürlich den jeweils anderen nicht mehr zugreifen.
Noch mal bitte kurz.
Also die Idee ist, dass ich der virtuelle Container starte.
Ja.
Ich habe drei Bereiche, A, B, C. Die labele ich auch A, B, C.
Okay.
Ich starte jetzt diesen Container, diesen LXC mit dem Kontext A.
Ja.
Er kann dann, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht auf B und C.
Richtig.
Was der Zielübung ist.
Richtig.
Und die anderen beiden natürlich entsprechend mit Kontext B oder Kontext C.
Genau. Oder auch gewisse Zugriffe zwischen den beiden erlauben, je nachdem. Da lässt die Policy ja dann Freiheiten dazwischen. Das geht, brauche aber auf jeden Fall dann die eigene Policy.
Gut, also dann weitere Fragen, vielleicht noch ein paar Themen, da kommen wir mal.